Heute, vor genau 80 Jahren, am 16. Juli 1945, an diesem Tag testen die USA die erste Atombombe in der Wüste von New Mexico. Und damit starten sie das Atomzeitalter. Erleben wir gerade ein Revival? Die USA haben Atomwaffen, Russland auch. Und Frankreich und Großbritannien, die wollen bei der nuklearen Abschreckung in Zukunft zusammenarbeiten. Und Deutschland? Mit Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio schauen wir heute, ob Deutschland sich noch auf das System der nuklearen Abschreckung und auf seine Verbündeten verlassen kann. Und wären deutsche Atomwaffen überhaupt realistisch? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Mittwoch, der 16. Juli. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Hallo Elena.
Atomwaffen waren ja ein sehr großes Thema im Kalten Krieg. Es ging um Abschreckung. Es ging um das Kräftemessen zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion. Welche Rolle spielen Atomwaffen denn eigentlich heutzutage?
Also nach Ende des Kalten Krieges ist die Rolle von Nuklearwaffen deutlich kleiner geworden, weil man eben dachte, es besteht nicht wirklich mehr die Gefahr, dass die Lage zwischen dem Westen und Russland nochmal eskalieren würde. 2014 hat Russland ja die ukrainische Halbinsel Krim unter seine Kontrolle gebracht. Das hat die NATO, also das westliche Verteidigungsbündnis, aufgeschreckt und spätestens seit Anfang 2022, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, sind Nuklearwaffen wieder ein Thema für die NATO. Nicht um sie wirklich einzusetzen, wie auch im Kalten Krieg ja nicht. Da sollten Atomwaffen auch nur eine Abschreckung sein. Also im konkreten Fall will man Russland zeigen, und das gilt auch weiterhin, wir sind gewappnet. Wenn ihr uns angreifen solltet mit so einer Waffe, dann würden wir und könnten wir sofort zurückschlagen. Also dieses Abschreckungsprinzip, das entstand im Kalten Krieg. Und das war ein Aufrüsten. Also sprich, die eine Seite hat gesagt, okay, schau mal, wir haben diese und jene Atomwaffen. Dann hat die andere Seite gesagt, gut, dann haben wir die jetzt auch, dann arbeiten wir auch daran. Also sprich, man hat sich gegenseitig hochgeschaukelt. Wer hat mehr Waffen? Wer kann quasi mehr anrichten beim anderen, beim Gegner? Und es galt quasi unausgesprochen so ein bisschen die Vereinbarung, könnte man sagen, gezündet wird die sowieso nicht, die Atombombe, um den anderen zu bekriegen, denn es ist klar, wenn einer sie zündet, zündet der andere sie sofort dann auch. Also man würde sich gegenseitig mehr oder weniger auslöschen.
Aber jetzt droht Russland damit.
Ja, und drohen, das ist eine Lieblingsaufgabe von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Er droht ja schon seit mehr als 3 Jahren, seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Seitdem unterstützen ja die NATO-Staaten die Ukraine, um sich zu verteidigen gegen die russischen Angriffe.
Der russische Präsident Putin hat erneut mit Atomwaffen gedroht, sollte der Westen Bodentruppen in die Ukraine entsenden.
Und seitdem bringt Wladimir Putin immer wieder ins Spiel, dass er die NATO auch angreifen könnte, dass sich im Prinzip die NATO in den Ukraine-Krieg mit einschalten würde, nach seiner Lesart, obwohl das Völkerrecht ganz klar sagt, nein, die Unterstützung eines angegriffenen Staats, das ist okay. Aber Russland droht und droht und droht, aber es passiert nichts. Und das ist dann doch, naja, zumindest ein kleiner Beleg oder ein vorsichtiger Beleg dafür, dass es wirklich nur eine Drohung ist und nicht wirklich ein Plan, den Russland verfolgen will.
Wenn man über Atombomben spricht und wenn man sich vorstellt, es könnte zu einem Atomkrieg kommen, da läuft es einem ja eiskalt den Rücken runter. Was würde denn eigentlich passieren, wenn in Deutschland eine Atombombe explodieren würde?
Das käme sehr darauf an, um welche Art von Atombombe es sich handeln würde. Es gibt da enorme Unterschiede, was die Größe angeht und damit auch was die Zerstörungskraft angeht. Tatsächlich haben Wissenschaftler vor ein paar Jahren mal ein Beispiel von Berlin durchgerechnet, was passieren würde, wenn eine eher kleine bis mittelgroße Atombombe auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude einschlagen würde. Dann würde in einem Radius von 260 Metern alles verdampfen, alles, ungefähr 1000 Menschen, je nach Touristenansturm am Reichstagsgebäude, wären damit tot. In einem Radius von etwa 600 Metern würden auch alle Menschen sterben, die Gebäude wären schwerst beschädigt und im Umkreis von 1,4 Kilometern wären sehr viele Gebäude kaputt. Viele Menschen würden auch durch die Druckwelle der Bombe ums Leben kommen oder durch Verbrennungen. Also an diesem Berliner Beispiel wären das wohl rund 20.000 Menschen, die sterben würden.
Und wenn so eine Atombombe erstmal abgefeuert werden würde in Richtung Deutschland, gibt es dann irgendeine Chance, sich zu verteidigen?
Das würde sehr davon abhängen, wo die Atombombe abgefeuert wird. Es ist ja so, dass es Atombomben gibt, die eine eher kurze Reichweite haben. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn die quasi, ich überspitze jetzt in der Formulierung, aus der Nachbarschaft kommt und abgeschossen wird, dann wäre sie auch sehr, sehr schnell in Deutschland. Sprich, da wäre dann die Vorbereitungszeit, sich irgendwie zu wappnen, im Prinzip gleich null. Bei einer Interkontinentalrakete, also sprich, wenn in Russland im weiten Hinterland eine Nuklearbombe gezündet wird Richtung USA, dann braucht die auch nicht so lange, dann vielleicht eine halbe Stunde oder sowas in der Richtung. Sprich, da ist dann der Vorbereitungszeitraum auch sehr, sehr gering und wenn es eben wirklich eine große Bombe ist, ist die Zerstörungskraft auch so groß, dass man da nicht viel machen kann tatsächlich. Also sich in Sicherheit bringen, das nutzt nicht viel.
Und allein bei dieser Vorstellung, da läuft es einem ja schon eiskalt den Rücken runter und man kann und will sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Und man muss auch einmal noch mal ganz klar sagen, das ist jetzt ja nur einmal in der Theorie, diese Bedrohung ist nicht akut. Was unterscheidet denn eigentlich Atomwaffen von anderen Waffen? Warum gibt es da so gar keine Chance, sich zu retten, wenn die einmal explodiert ist?
Also der Unterschied ist die Technik, könnte man sagen. Bei konventionellen Waffen kommt die Explosion zustande durch eine chemische Reaktion der Stoffe in dem Geschoss. Bei Atomwaffen gibt es stattdessen eine Kernreaktion mittendrin und dadurch wird unfassbar viel Energie freigesetzt, viel mehr als bei konventionellen Waffen, was eben dazu führt, dass die Zerstörung durch Nuklearwaffen in der Regel viel größer ist als durch, in Anführungszeichen, normale Waffen. Und die Strahlung, die freigesetzt wird durch die Explosion, die sorgt eben auch dafür, dass Gebiete langfristig zerstört sind bzw. unbewohnbar bleiben.
Die Folgen wären absolut verheerend, gar keine Frage. Trotzdem sehen wir, dass Atomwaffen wieder eine größere Rolle spielen. Russland droht damit im Krieg gegen die Ukraine. Auch Israel ist im Krieg und hat wohl auch Atomwaffen. Und im Iran, da war das Atomprogramm ein zentraler Faktor für den Angriff der US-Amerikaner vor kurzem. Wie ist denn die Lage in Europa? Wie viele Atomwaffen gibt es hier?
Aktuell sind in Europa noch etwa 100 Atombomben stationiert, die den USA gehören. Während des Kalten Krieges waren es ja deutlich mehr, die bei uns in Europa waren. Diese verbliebenen rund 100 Bomben verteilen sich auf Standorte in Europa. Und einer davon ist auch in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, der Flugplatz Büchel in der Eifel. Dazu kommt, dass wir zwei vergleichsweise kleine Atommächte in Europa auch noch haben, nämlich Frankreich und Großbritannien. Die haben eigene Atomwaffen, also es sind keine US-amerikanischen dort. Frankreich soll etwa 300 Atombomben haben, Großbritannien etwa 220. Das wäre so ungefähr die europäische Stärke unterm Strich.
Und im Vergleich, wie viele Sprengköpfe hat Russland?
Das sind ganz schön viele Sprengköpfe, die Russland hat.
Man geht davon aus, dass Russland etwa zwischen 1.000 und 2.000 dann tatsächlich taktische Nuklearwaffen in seinen Arsenalen vorhält.
Das hat mir Raphael Loss erklärt, ein Militärexperte vom Think Tank European Council on Foreign Relations.
Es wird Russland nachgesagt, dass sie ein nukleares Skalpell für jedes militärische Problem entwickelt haben. Also ein tatsächlich sehr diverses taktisches Nuklearwaffenarsenal, was Luft-, See-, bodengestützte Verbringungsarten betrifft, was Landminen, Artilleriegranaten, Marschflugkörper, ballistische Raketen betrifft. Zum Teil sind diese eben auch in unmittelbarer Nachbarschaft Deutschlands stationiert, in Kaliningrad, in Belarus. Und dass man sich als Europa hier in diesem Bereich konkret in einer Asymmetrie befindet.
Also an allen möglichen Orten sind Waffenarsenale, auch ganz in der Nähe von Deutschland, und zwar in Kaliningrad, eine russische Exklave, und die liegt zwischen Polen und Litauen. Und wenn wir mal auf die Luftlinie schauen, das sind ein bisschen mehr als 500 Kilometer von Berlin entfernt, also wirklich nicht so weit. Das liegt dann doch so fast um die Ecke.
Und wie du schon gesagt hast, vor diesen nahen Atomwaffen kann man sich nicht schützen, außer eben durch Abschreckung. Wie ist Deutschland da aufgestellt?
Wir wären im Moment sehr gut geschützt, denn wir sind ja NATO-Mitglied. Das heißt also, Deutschland ist Partner des westlichen Verteidigungsbündnisses. Und das hat das Grundprinzip, wenn ein Staat angegriffen wird, dann helfen alle anderen, um diesen Staat zu verteidigen. Also wenn Deutschland angegriffen werden würde, würden uns die Partner helfen. Und auch der größte NATO-Partner, das sind die USA, da kommt das Schlagwort nukleare Teilhabe zum Greifen. Das bedeutet eben, dass wir unter einen nuklearen Schutzschirm schlüpfen könnten. Also wir wären mit abgesichert, müssen aber auch ein bisschen was dafür geben sozusagen. Denn es ist so, dass ein paar Nuklearwaffen der USA auch bei uns in Deutschland stationiert sind. Relativ wenige, 20 ungefähr, auf dem Flugplatz Büchel in Rheinland-Pfalz. Dort stehen eben auch deutsche Kampfflugzeuge, die diese Atombomben im Fall der Fälle transportieren würden. Wir profitieren also vom Schutz der NATO-Partner, auch nuklear, aber müssen eben uns auch engagieren, die Bundeswehr eben konkret und dann eben im Fall der Fälle diese US-Atombomben transportieren. Die Entscheidung, ob eine Nuklearwaffe zum Einsatz kommt, eine US-amerikanische, die trifft der US-Präsident. Und bevor sich der deutsche Tornado-Jet auf den Weg macht mit der US-Nuklearwaffe, muss auch noch offiziell die Bundesregierung ihr Okay geben.
Also wir sind vor allem nuklear durch dieses Konzept der nuklearen Teilhabe geschützt. Und das steht und fällt, so wie du das beschreibst, mit den Atomwaffen der USA. Aber die USA sind ja gerade nicht so die allerverlässlichsten Partner. Viele der alten Abmachungen, die werden vom Präsidenten Donald Trump in Frage gestellt. Müssen wir uns also Sorgen machen, ob diese nukleare Teilhabe und dieser Schutz dadurch für uns überhaupt funktioniert noch in Zukunft?
Bei Donald Trump weiß man ja bekanntlich nie so wirklich. Das ist die große Sorge fast aller Staats- und Regierungschefs auf diesem Planeten, dass Trump heute etwas verkündet und morgen das Gegenteil sagt. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal so. Und wir wissen ja, dass Trump der NATO eher kritisch gegenübersteht. Er hat ja immer wieder kritisiert, dass die NATO-Staaten zu wenig Geld investieren in ihre Sicherheit und damit auch in die Sicherheit des Bündnisses. Bisher steht Trump zu den NATO-Verpflichtungen. Er ist ja etwas milde gestimmt zurzeit, seit dem letzten NATO-Gipfel vor ein paar Wochen in Den Haag. Da haben ja alle Mitgliedstaaten zugestimmt, dass ihre Verteidigungsausgaben steigen, so wie es Trump wollte. Beim Thema Nuklearwaffen fällt auf, dass sich nur wenige deutsche Politiker nach vorne trauen und etwas sagen wollen, vor allem nicht die Politiker aus der ersten Reihe. Da könnte die Sorge mitschwingen, wenn ich etwas Falsches sage, könnte das Trump nicht gefallen, er könnte sauer auf uns werden, also besser den Mund halten.
Denkst du dir das oder haben die dir das auch so gesagt?
Es fällt einfach auf, dass wenn man Interviewanfragen stellt zu dem Thema, kommt sehr seltene Antwort, beziehungsweise es heißt dann wirklich oft aus dem Büro des Abgeordneten oder des Ministers, des Politikers, nee, dazu wollen wir eher nichts sagen. Also das ist dann tatsächlich ein klares Zeichen, dass man sich da nicht so weit nach draußen traut. Ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass es natürlich ein wirklich pikantes Thema ist. Also im Sinne von, das ist jetzt kein Thema, mit dem man groß Wählerstimmen gewinnt. Wer will jetzt schon groß diskutieren über Aufrüstung, über Atomwaffen? Also sprich die schlimmsten Waffen, die man sich nur vorstellen kann, dass man die jetzt vielleicht verstärkt in Deutschland hätte oder dass man eben davon mehr beschafft. Das ist ein sehr sensibles Thema und ich glaube, die Politiker, viele zumindest denken sich, nee, besser nicht anpacken, weil damit kann man echt keine Wählerstimmen holen.
Und es könnte auch Ängste in der Bevölkerung schüren.
Ganz genau, denn je mehr man über Aufrüstung spricht, umso mehr Ängste könnte das schüren. Wir sehen ja schon bei dem Thema Unterstützung für die Ukraine, welche Panzersysteme, welche Waffensysteme Deutschland liefern soll an die Ukraine. Das sorgt bei vielen Menschen dafür, dass sie Angst bekommen, dass wir in einen Krieg hineingezogen werden, wo wir natürlich nicht hineingezogen werden wollen. Und wenn man jetzt noch quasi eins drauflegt und neben quasi den klassischen Panzern auch noch über Atombomben spricht, das könnte wirklich die Stimmung so ein bisschen kippen lassen.
Äußert sich die aktuelle Bundesregierung denn dazu?
Also tatsächlich äußern sich eben wenig Politiker dazu. Vor ein paar Wochen hat der Bundeskanzler vorsichtig ein bisschen was dazu gesagt bei Sandra Maischberger in ihrer Talkshow im Ersten.
Herzlich willkommen zu Maischberger, heute exakt mit einem einzigen Gast. Der Bundeskanzler ist bei uns. Herzlich willkommen, Friedrich Merz.
Vielen Dank.
Er hat im Prinzip gesagt, so wie es im Moment geregelt ist, soll es bleiben.
Wir haben uns in zwei großen internationalen Vertragswerken dazu verpflichtet, keine eigenen Atomwaffen zu besitzen. Das ist der Atomwaffensperrvertrag und das ist der 2+4-Vertrag. Das heißt also, das setzte zunächst einmal umfangreiche Vertragsänderungen voraus. Der Atomwaffensperrvertrag ist ein Vertrag, in dem eine fast dreistellige Zahl von Signatarstaaten beigetreten sind. Der 2+4-Vertrag ist der Vertrag, den wir gemacht haben mit der Deutschen Einheit. Ich sehe ehrlich gesagt aus heutiger Perspektive überhaupt keine Chance, diese Verträge zu ändern.
Das ist ein Vertrag, der nach der Wiedervereinigung geschlossen wurde und da steht drin, Deutschland darf keine Massenvernichtungswaffen besitzen. Also auch keine Atomwaffen. Allerdings fände es Friedrich Merz auch gar nicht so schlecht, wenn die französischen Atomwaffen auch für den deutschen Schutz da wären, also so eine Art Schutzschirm entstehen würde.
In Europa gibt es zwei Atommächte. Großbritannien besitzt 225 atomare Sprengköpfe und Frankreich 290. Damit sind die Franzosen die viertgrößte Nuklearmacht der Welt. Die Force de Frappe, Frankreichs Stolz. Und Emmanuel Macron bietet jetzt erneut an, damit auch die europäischen Partner zu schützen. Jetzt, wo auf Amerika kein Verlass mehr sei.
Aber da ist laut Merz noch viel Verhandlungsarbeit zu tun. Also ein längerer Prozess wäre das, bis es da zu einem Ergebnis kommt. Ich habe einen anderen CDU-Politiker vor ein paar Tagen hier in Berlin getroffen, Roderich Kiesewetter. Das ist ein CDU-Verteidigungspolitiker. Er war selbst mal Oberst bei der Bundeswehr, also hat auch einen Background, einen Fach-Background, kann also über dieses Thema gut sprechen.
Und es ist sehr klug, dass sich Großbritannien und Frankreich nicht nur militärisch, sondern auch in der nuklearen Frage enger vernetzen, weil es unklar ist, ob die Amerikaner weiterhin berechenbar und verlässlich den Schutzschirm für Europa garantieren. Und wir Deutschen können nur ein Interesse daran haben, dass sich hier Frankreich und Großbritannien eng abstimmen.
Frankreich und Großbritannien, könnten die denn einen Wegfall der USA kompensieren?
Nein, komplett kompensieren nicht. Wenn wir mal die französischen und die britischen Nuklearwaffen zusammenzählen, dann kommen wir auf etwas mehr als 500 Sprengköpfe, ein Zehntel dessen, was die USA ungefähr besitzt. Offiziell sind die französischen Atomwaffen auch gar nicht Teil der NATO, bisher zumindest. Doch dadurch, dass Frankreich gerade mit Großbritannien enger vernetzt ist, ist das schon ein Zeichen nach außen. Wir möchten auch an andere Staaten ja das Signal geben, sie mit abzusichern, zu unterstützen im Fall der Fälle. Also da würde ich sagen, ist die Nicht-NATO-Mitgliedschaft der französischen Atomwaffen eher auch so eine Formsache. Und man will doch gemeinsam Abschreckung zeigen.
Gemeinsam Abschreckung demonstrieren. Dabei verlässt sich Deutschland ja vor allem auf die USA und ihre Atomwaffen. Bräuchte Deutschland denn nicht eigentlich eigene Atomwaffen, um sicher zu sein?
Ich denke eigentlich nicht, denn die USA dürften zu ihren Versprechungen zumindest erst einmal stehen. Das glaube ich schon, also dass die Nuklearwaffen von dort auch uns mitschützen. Dazu kommen die Nuklearwaffen von Frankreich und Großbritannien. In der Summe ist das schon eine ganze Menge. Und dazu kommt noch, dass Deutschland aus rechtlichen Gründen auch keine eigenen Atomwaffen besitzen darf, im Moment zumindest. Das sieht der Atomwaffensperrvertrag vor, den haben wir unterzeichnet, und der 2+4-Vertrag. Dazu kommt noch, das wäre politisch heikel, wenn wir aufrüsten würden, nuklear, also den Nachbarstaaten zu erklären, warum wir unbedingt Atomwaffen nun wollen. Also irgendwo klarzumachen, wir wollen eigentlich niemanden angreifen, seid beruhigt. Aber dann wollen wir sie irgendwie doch haben zur Abschreckung. Dazu kommt eben die öffentliche Meinung, die eher kritisch ist. Also ich könnte mir kaum vorstellen, dass viele Menschen bei uns im Land sagen würde, hey super, her mit mehr Atomwaffen im großen Stil. Und es kommt noch etwas dazu, rein technisch wäre das auch schwierig. Wir haben uns ja verabschiedet von der Atomkraft als Energiequelle. Also die Atomkraftwerke sind heruntergefahren worden, wo also mit Atomenergie geforscht wird. Und natürlich könnte man das auch quasi mit der Produktion von Atomwaffen rein theoretisch verbinden. Aber wenn wir schon sagen, tschüss Atomkraft als Energiequelle, müssten wir irgendwie bei Null anfangen, um eine Atomwaffe zu entwickeln. Also das wäre auch einfach sehr, sehr aufwendig.
Deiner Einschätzung nach wird Deutschland also keine eigenen Atomwaffen haben? Welchen Beitrag leistet Deutschland denn zum nuklearen Schutzschirm der NATO?
Also wir sind ausgerüstet und wir können diese nukleare Teilhabe erfüllen. Wir haben die Tornado-Kampfflugzeuge an mehreren Standorten stationiert, die eben US-Atomwaffen abwerfen können. Aber diese Flugzeuge, die Tornados, sind schon etwas in die Jahre gekommen. Die sind so 30 bis 40 Jahre alt etwa. Die sind sehr wartungsintensiv. Also für eine Flugstunde eines Tornados müssen zig Stunden an Wartung da reingesteckt werden. Also das ist nicht so ganz effizient mit diesen Maschinen. Und es werden neue angeschafft. Es werden die modernsten Kampfflugzeuge der Welt angeschafft für die Bundeswehr, die F-35 Bomber. Das sind Maschinen aus den USA. Wir kaufen erstmal 35 Stück. Das war vereinbart worden mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Damit wird es auch bezahlt zum großen Teil. Also wir erneuern uns, wir modernisieren die deutsche Kampfflotte in der Luft. Und diese F-35 Maschinen, ja, die könnten auch Atomwaffen transportieren.
Und die EU, die will ja in der Verteidigungspolitik auch immer mehr zusammenarbeiten. Könnte denn die EU eine nukleare Verteidigung gemeinsam stemmen?
Also ich glaube, es ist schon ganz schlau, dass sich Deutschland mit Frankreich enger vernetzt. So wie es ja Friedrich Merz, der Bundeskanzler, gerade gesagt hat, dass man dort also einfach schaut, kann der französische Schutzschirm nicht auch ein deutscher werden? Nicht selbst aufrüsten, sondern gucken, was haben wir schon? Wie kann man Synergieeffekte sozusagen nutzen, auch beim Thema nukleare Abwehrhaltung? Und auch, dass Großbritannien als Nicht-EU-Mitglied nun stärker ins Boot kommt, finde ich auch eine gute Idee. Also, dass man wirklich erstmal alles auffährt, was man in Europa hat, um auch einfach nochmal ein Zeichen Richtung Russland zu senden. Wir haben hier auch was zu bieten. Wir sind hier nicht blank. Dazu die USA. Also in der Summe stehen wir eigentlich ganz gut da, denke ich. Das hat auch Raphael Loss mir nochmal erklärt, der Militärexperte vom Think Tank European Council on Foreign Relations.
Also ich glaube, die Idee eines föderalen Europas, was dann nuklear bewaffnet ist, ist eine, die vielleicht sehr weit in der Zukunft liegt. Nichts, was unmittelbar umsetzbar wäre oder auch nur wünschenswert wäre, weil das mit erheblichen politischen Reibungen einherginge, weil zum Beispiel ja auch die europäische Armee eine Idee ist, die in Deutschland viele sehr positiv sehen, aber in den Ländern um uns herum eigentlich sozusagen die nationale Selbstverteidigungsfähigkeit eben auch aus der Historie von Deutschland überfallen worden zu sein, nach wie vor ein bisschen die Debatten prägt.
Also wenn man natürlich wirklich sagen würde, Frankreich, Großbritannien, ihr werdet jetzt enger zusammenarbeiten und Europa mitbeschützen, vielleicht würde das schon ausreichen, eine Kraft zu zeigen in Richtung Russland. Wir haben eine gewisse Stärke.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich eigentlich das Gefühl, nö, so wie wir da stehen, stehen wir eigentlich ganz gut da. Sind wir denn gut geschützt?
Ja, ich würde schon sagen, das sind wir und es hängt tatsächlich alles davon ab, wie die USA sich weiter verhalten. Denn das ist eben mit Abstand der größte NATO-Partner und mit Abstand das Land, das die meisten Atomwaffen besitzt. Und wenn die USA tatsächlich mal sagen würden, nö, wir machen bei diesem Schutzschirm nicht mehr mit, bei unseren bisherigen Verpflichtungen, da steigen wir aus, dann muss Europa wirklich sich was überlegen, ob dann dieser britische und der französische Schutzschirm zusammen reichen würden. Aber ich glaube, soweit sind wir nicht, dass wirklich Donald Trump da sagt, ich bin mal eben weg. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil eben er gerade auch ja das Bonbon von der NATO bekommen hat, von den anderen Staaten, nämlich das Versprechen, dass man mehr investieren will in die Sicherheit. Also sprich, man ist auf Trumps Forderung eingegangen und das wird ihn erstmal milde stimmen, glaube ich.
Bei den Friedensforschern in Stockholm schrillen alle Alarmglocken. Die Zeit des nuklearen Abrüstens und der Rüstungskontrolle? Vorbei. Stattdessen modernisieren fast alle 9 Atommächte ihre Arsenale, warnt der scheidende Direktor des SIPRI-Instituts Dan Smith. Wir sehen ein neues nukleares Wettrüsten in einer komplizierteren Situation als früher. Da gab es 2 Supermächte, die USA und Russland. Jetzt befinden sich 3 Mächte in einer Dreiecksbeziehung. Das macht es deutlich schwieriger, sich auf Maßnahmen zur Rüstungskontrolle zu einigen.
Könnte es sein, dass bald ein neues Wettrüsten beginnt oder stecken wir sogar schon mittendrin?
Da müssen wir natürlich jetzt spezifisch auf Russland schauen und auf Wladimir Putin, den Präsidenten.
Russlands Präsident Putin hat die Atomstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Er reagiere damit so wörtlich auf das aggressive Verhalten der NATO, sagte Putin in einem vom Kreml verbreiteten Video.
Ein einzelner Mann hat den Krieg nach Europa gebracht und droht nun sogar, seine Atomstreitkräfte zu aktivieren.
Wir wissen nun mal, dass Drohgebärden zu seiner täglichen Politik gehören. Das ist Russlands Prinzip, zu drohen, abzuschrecken und damit auch andere Länder aufzuschrecken. Also, dass da wirklich der Atombombeneinsatz geplant ist, dass wir da wirklich jetzt Angst haben müssen, ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist ja auch so, dass seit Beginn des Ukraine-Kriegs diese Drohung immer wieder ausgesprochen wurde von Russland und es ist nichts passiert. Also, das klingt für mich nicht nach einer ernsthaften Drohung, die uns jetzt zusammenzucken lassen muss.
Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Oliver.
Sehr gerne.
Das war Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die Rolle Deutschlands bei der nuklearen Teilhabe. Und alle aktuellen Infos zum Thema findet ihr auf tagesschau.de und den Link dazu in den Shownotes. Morgen, da nimmt euch David mit in die nächste Folge 11KM. Depressionen, Panikattacken oder Essstörungen nehmen zu bei Kindern und Jugendlichen. Auf langfristige Hilfe müssen sie oft lange warten. Zu lange. Wir erzählen euch, warum es so schwierig ist, einen Therapieplatz zu finden. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Marc Hoffmann. Produktion: Regina Stärke, Christine Frey, Marie-Noëlle Swieler und Christine Dreier. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns Freitag wieder. Und noch ein Podcast-Tipp. Der Podcast-Autor Jannis Funk ist gerade Vater einer kleinen Tochter geworden. Sie hat also gute Chancen, noch den Beginn des 22. Jahrhunderts mitzuerleben. Und das hat Jannis zum Nachdenken gebracht. Sind das nur Science-Fiction-Ideen oder gibt es Gefahren, die wirklich in den nächsten 100 Jahren das Ende der Zivilisation bedeuten könnten? Wie besorgniserregend sind die Bedrohungen durch Pandemien, Nuklearwaffen, Klimawandel oder künstliche Intelligenz? Daraus ist ein Podcast entstanden und der heißt »Die vielleicht letzten Tage der Menschheit – Doku über unsere Chancen, das nächste Jahrhundert zu überstehen«. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek.